Von unserer Serie über diesen großen Plan. Ich habe eine ganz intime Frage an dich. Wo hast du deinen Notgroschen versteckt? Hast du das überhaupt? Ich hatte das lange Zeit gar nicht. Ich bin so typischer Vertreter Generation Bargeldlos. Für mich ist auch immer eine Kollekte eine riesige Herausforderung, weil meistens habe ich kein Bargeld dabei. Und irgendeinmal habe ich mir überlegt, eigentlich ist es gar kein so unmögliches Szenario, dass mal ein paar Tage der Strom ausfällt oder unser Informatiknetz zusammenbricht. Was mache ich dann? Und seither habe ich einen Notgroschen zu Hause. Die Frage ist dann nur, wo versteckt man den? Haben wir das lange überlegt? Und ich habe ein raffiniertes Versteck gefunden. Leider darf ich jetzt nichts verraten, aber ihr würdet staunen. Wirklich raffiniert. Wir dürfen heute darüber reden, dass unser Heil, dass unser Erbe, das wir in Jesus haben, noch viel sicherer aufbewahrt ist als mein geniales Versteck. Und ich kann eines sagen, auch genialer als dein Versteck. Und wenn es unter der Matratze ist, such dir ein besseres. Das kennen alle. Und ich habe zwei Gegenstände mitgebracht, die wir dann brauchen werden. Die helfen uns dann zum Schluss den Unterschied zu erkennen zwischen einem Leben, das aufs Jetzt ausgerichtet ist, und einem Leben, das aufs Ziel ausgerichtet ist. Dazu kommen wir dann ganz am Schluss. Letzte Woche ging es darum, unser Leben einzuordnen. Einzuordnen das, was wir erleben. Stefan hat uns hineinblicken lassen in sein Leben. Die Herausforderung, mit einer chronischen Krankheit durchs Leben zu gehen. Und das ist ja nur eines der vielen Spannungsfelder, die wir in unserem Leben haben. Umgang mit Krankheit, mit körperlicher Schwäche. Bist du auch schon am Morgen aus dem Bett nicht gehüpft, sondern eben gekrochen und hast gemerkt, alles ist vergänglich. Das ist eine Herausforderung. Weißt du, warum man erst im Alter alt wird? Weil diese Lebensphase so anspruchsvoll ist, dass man dafür die ganze Lebenserfahrung braucht, die man schon gesammelt hat. Vielleicht kannst du zurückblicken in deinem Leben auf Dinge, die du aufgebaut hast. Und im Rückblick fragt man sich, wie habe ich das überhaupt geschafft? Woher habe ich die Kraft genommen? Das war hart. Aber weißt du was? Es wieder loszulassen, ist noch viel schwieriger. Du hast dir etwas erarbeitet, ein Instrument gelernt, eine Sprache beigebracht. Es brachte Ausdauer, es kostet Schweiß. Aber man hat etwas dafür. Man darf den Lohn der Früchte dann ja ernten. Zu erleben, dass man etwas nicht mehr kann, das man immer konnte, das ist noch viel schwieriger. Den Fahrausweis abgeben, zu Weihnachten nicht mehr für die ganze Familie kochen können. Und so weiter. Vergänglichkeit. Oh, ihr Senioren, ich habe hohen Respekt vor euch. Und es ist so wertvoll, dass wir euch in unserer Mitte haben und an eurem Vorangehen diese Ermutigung und diesen Trost auch sehen dürfen. Ich frage mich manchmal selber, wie werde ich das schaffen? Und ihr seid eine große Ermutigung. Vergänglichkeit. Ein Spannungsfeld, ein anderes ist unsere persönliche Schwäche. Immer wieder zu merken, schon wieder gefallen in der Versuchung. Schon wieder Egoismus voll durchgeschlagen in meinem Leben. Schon wieder Missverständnisse, schon wieder Streit, schon wieder Unversöhnlichkeit. Also das Spannungsfeld, dass wir auf einer Welt wohnen, wo es nie wirkliche soziale Gerechtigkeit geben wird, wo es der Mensch einfach nicht schafft, maßvoll und nachhaltig mit seinen Ressourcen umzugehen, und so weiter. Spannungsfeld über Spannungsfeld. Und wir haben darüber geredet, weil es wichtig ist, das einzuordnen. Es ist nämlich durchaus eine Erleichterung zu merken, was ich erlebe, ist normal. Das gehört zum Leben, das ist das Leben und so bleibt das Leben, solange wir auf dieser Welt sind. Aber ich weiß nicht, wie es die letzte Woche gegangen ist. Es ist auch eine brutale Ernüchterung. Man denkt, ist das wirklich wahr? Man kann auch resignieren. Sollen wir einfach den Kopf in den Sand stecken und warten? Geht es eigentlich in diesem Leben darum, sich eine dicke Haut zuzulegen? Nein, nein, nochmals nein. Und darum ist dieser Blick, diese Perspektive auf Gottes großer Plan so entscheidend. Mal wieder von oben aus Gottes Plan auf unser Leben blicken, ist unglaublich befreiend. Und ich nütze die Gelegenheit, ein letztes Mal diesen Plan zu beschreiben. Gott hat die Welt geschaffen und er hat gesagt, es ist sehr, sehr gut. Es ist perfekt. Aber die Welt, so wie wir sie heute kennen, ist von der Sünde gezeichnet. Und wir erleben diesen Zerfall ja nicht nur in der Welt, sondern auch in uns selber drin. Gott in seiner Souveränität hat vor Grundlegung der Welt Jesus Christus als Retter und Erlöser ausersehen. Der Sündenfall hat ihn nicht gezwungen zu improvisieren, sondern das ganze Alte Testament berichtet davon, Schritt für Schritt erfüllt Gott seinen großen Plan und es wurde Weihnachten. Als die Zeit erfüllt war, sagt die Bibel, Jahrhunderte, Jahrtausende später, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus auf diese Welt. Jesus wird geboren. Wir dürfen uns daran erinnern, jetzt in der Adventszeit. Und er wurde zu unserem Erlöser. Es ist kein Zufall, dass wir sogar jetzt in der Adventszeit nicht eine große Krippe haben, sondern ein großes Kreuz. Das ist das Entscheidende. Jesus ging ans Kreuz, er starb stellvertretend für uns, für unsere Schuld. Und wer zu Jesus kommt, wer sich ihm anvertraut, der darf Vergebung und ein neues Leben empfangen. Das ist der Mittelpunkt vom großen Plan Gottes. Ein neues Leben. Und obwohl es noch in dieser gefallenen Welt stattfindet, abläuft, es ist bereits auf die künftige Welt ausgerichtet. Ich kann sogar sagen, noch mehr, noch viel mehr. Obwohl wir in dieser Welt sind, sind wir nicht mehr von der Welt. Wir haben bereits Anteil am Neuen. Und wir erwarten Jesus Christus, der wiederkommt. Und dann, wenn dieser große Plan zum Abschluss kommt, werden wir nicht nur bei ihm sein, sondern das Gegenwärtige, das Schwere, das Leid, die Not, die Sünde, die Vergänglichkeit, die Tränen, all das wird es nicht mehr geben. Gottes großer Plan. Dieses Panorama, wenn du die Prophetenbücher liest im Alten Testament, dieses Panorama leuchtet immer wieder auf und es ist die Perspektive im Neuen Testament, ist ja klar. Die Offenbarung ist vielleicht dieses Buch, das am konkretesten beschreibt, wie das ablaufen wird. Aber ich habe heute einen Predigttext gewählt, nicht aus der Offenbarung. Weil es geht jetzt weniger um Informationen, wie wird dieser Plan denn am Ende aussehen, sondern was uns interessiert ist, wie wirkt es sich aus im Leben, wenn man diesen Plan kennt. Und so lese ich heute aus dem 1. Petrusbrief. Ich darf gerne aufschlagen, 1. Petrus 1. Was wir lesen, ist eigentlich der Eingangsgruß. Wenn du einen Brief schreibst und ein Anliegen hast, fällt man ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern man sucht zuerst ein paar freundliche Worte, wie geht es dir und so weiter. Das ist der Eingangsgruß, den wir jetzt miteinander lesen und ich finde es so beeindruckend. Das ist kein Blabla, das ist nicht ein paar freundliche Worte, sondern es ist das Aufspannen dieses Panoramas. Die Briefempfänger, die waren nämlich mächtig herausgefordert. Sie lebten in einer schwierigen Zeit unter Verfolgung. Und sie brauchten nicht einfach freundliche Worte, sondern sie brauchten Trost, wahren Trost. Hast du auch schon mal probiert, in einer schwierigen Situation Trost weiterzugeben? Was sagt man da? Wahrer Trost, wahre Ermutigung durch das Aufspannen von diesem Panorama. 1. Petrus 1, ich lese ab Vers 3 und du darfst gerne mitlesen auf der Folie. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und ein makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil im ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, wenn ihr auch jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold. Habe ich da rechtzeitig geschaltet? Ja, das ist noch da drauf, danke. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Ich habe es gesagt, zusätzlich zu dem, was wir als Spannungsfelder in unserem Leben haben, waren die Briefsempfänger in einer extrem schwierigen Situation. Willkür ausgesetzt wegen ihrem Glauben und keine Polizei da, wo man dann eine Anzeige hätte machen können. Man wurde ausgenutzt, beraubt, gequält und keiner der verteidigt. Wie tröstet man? Worin besteht Trost und Ermutigung? Wir haben es gelesen. In der Tatsache, dass alle, die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben, von Neuem geboren sind. Hin zu einer neuen, sicheren Hoffnung. Ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und es kann uns nicht abhanden kommen, weil es ist sicher im Himmel aufbewahrt. Wir reden jetzt nicht von unserem Notgroschen und auch nicht von deinem Pensionskassenguthaben, das hoffentlich auch irgendwie sicher ist, sondern von dem, was wirklich zählt im Leben. Das Wichtigste, das Erbe, das Gott für uns bereithält. Was ist das? Das ist dieses Leben in seiner Gegenwart. Leben in seiner Gegenwart. In den prophetischen Büchern ist dieser Ort immer wieder beschrieben als ein Ort des Friedens und der Geborgenheit. Wir haben gerade letzte Woche zu Hause im Jesaja gelesen und das hat mir so gefallen. Da ist über Jerusalem gesagt, Jerusalem ist oft dieser künftige Ort des Friedens. Jerusalem eine sorgenfreie Wohnstätte. Schön, oder? Das ist das Erbe. Eine sorgenfreie Wohnstätte und natürlich unübertroffen präzise beschrieben in der Offenbarung, Offenbarung 21, 3 bis 5. Gott wird bei uns sein. Er wird all unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keinen Schmerz. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Der, der auf dem Thron saß, sagte, seht, ich mache alles neu. Und dieses Erbteil, das ruht nicht einfach in einem Schließfach einer Schweizer Bank. Ich meine, unsere Banken sind nicht so schlecht. Ich habe gelesen, rund 2 Millionen werden da verwaltet. Das ist eine rechte Summe. Es muss viele Leute geben auf dieser Welt, die ihr Vertrauen auf diese Banken setzen. Aber wir dürfen sagen, aufbewahrt im Himmel. Also ich überlege mir, im Himmel hat es ja eh keine Diebe. Es muss dort gar nicht so sicher versteckt sein. Weil in der Gegenwart Gottes gibt es nichts Böses. Es ist absolut sicher, aufbewahrt im Himmel und Gott hält es für uns bereit. Gott bewahrt es für dich auf. Wir sagen, es gibt nichts so Sicheres wie der Tod, aber das ist nicht ganz wahr. Da müsste man noch ergänzen, ja, okay, stimmt, jeder muss sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber unser Erbteil ist ebenso sicher, aufbewahrt im Himmel. Und egal, was passieren wird, das passt jetzt auch sehr gut zum Jahreswechsel, egal, was das Jahr 2019 bringen wird, egal, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, unser neues Kollegium im Bundesrat, die weltweite Konjunktur, die Beziehungen zwischen Nationen und Kontinenten, egal. Dieses Erbteil ist sicher im Himmel aufbewahrt. Kannst du mal innerlich nicken? Ist das nicht super? Es ist dort, wo es niemand nehmen kann. Und darum haben wir nicht eine vage Hoffnung, sondern eine sichere Hoffnung oder wörtlich übersetzt eine lebendige Hoffnung. Lebendig. Es gefällt mir lebendig, weil ich habe schon diese Bilder gesehen und da war irgendetwas Lebendiges, eine Pflanze und man hat darüber geteert und das macht die Pflanze, sie wächst einfach irgendwie durch. Das meint lebendig. Und wenn in unserem Leben etwas so ausgeteert wird, irgendwas zugestopft, die Hoffnung ist lebendig und sie wächst durch und kommt wieder neu zum Blühen. Aber gell, jetzt sind wir eben noch am Warten. Haben gelesen, Vers 5, da steht, am Ende der Zeit, wenn dann der Tag der Rettung anbrechen wird, dann wird sichtbar. Es ist alles in die Zukunft. Und warten ist auch nicht so einfach. Also wir üben das jetzt mit den Kindern, mit ihrem Adventskalender. Sie haben so Päckli und wir haben schon Level 2. Sie haben als 3 Kinder nur einen, sie kommen nur alle 3 Tage dran und so. Und das Schwierige ist eben bei Noel, das ist die Jüngste, ein Päckchen ist besonders groß. Und natürlich kommt das am Schluss. Wie ist sie ungeduldig? Aber schau, es gibt Warten und Warten. Warst du beim Klauseneinzug? Und da sind Kinder, die stehen seit einer gefühlten Ewigkeit in der Schlange. Und stell dir ein Kind vor, endlich bist du vorne beim Sammy Klaus oder Schmutzli, gell? Und das Kind merkt, ui, der greift immer tiefer in seinen Sack. Und der sieht so leer aus. Und es zählt, wie viele sind denn noch vor mir? Und überlegt, kriege ich überhaupt was? Das ist Bangen. Das ist nicht das, was wir tun. Wir bangen nicht, wir erwarten. Ein gewaltiger Unterschied. Wir erwarten. Wenn es dir so geht, reicht es wohl. Möchte ich dir sagen, komm heute zu Jesus. Komm heute zu Jesus, weil das Evangelium ist ganz anders. Da steht wiedergeboren zu einer sicheren, lebendigen Hoffnung. Wir sind jetzt schon Söhne und Töchter Gottes. Wir sind jetzt schon erfüllt mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns mit Jesus verbindet. Und wir werden einmal bei ihm sein. Eine sichere Hoffnung. Was bedeutet es, das Leben aufs Ziel hin ausgerichtet zu haben, aufs Ziel hin zu leben? Es heißt zuallererst, die Grundlage von allem, egal was noch passiert, worst case. Und dann gibt es in der Atomkraft irgendwie den GAU, der größte anzunehmende Unfall. Und dann gibt es noch den Super-GAU, keine Ahnung was das ist, der supergrößte. Egal was passiert. Unser Erbteil ist sicher im Himmel aufbewahrt. Wir sind nicht am Bangen, wir erwarten. Und das löst eine große Gelassenheit aus. Egal, was ich erlebe, egal, was du erlebst, sei es mit eigenem Scheitern und Versagen, sei es mit Herausforderungen, die in unser Leben hineinkommen, Krisen, Schwierigkeiten, diesen Boden der sicheren Hoffnung kann nichts unter uns wegziehen. Denn dieses Erbteil ist im Himmel aufbewahrt. Und schau, wie sich diese Hoffnung auswirkt. Egal was passiert, diese zuversichtliche Freude überwiegt. Petrus hat das selber erlebt. Man spürt in seinen Briefen auch ein bisschen seine Biografie. Er hat erlebt, was es heißt, in einer Herausforderung, aber wirklich kläglich zu versagen. Jesus hat ihn noch gewarnt und er dreimal verleugnet er Jesus. Und es ist beschrieben, wie er bitterlich weint. Und so ist es dir vielleicht auch schon gegangen, bitterlich geweint, wegen der Enttäuschung über sich selbst, maßlos enttäuscht und auch wegen der Schuld, die man spürt, die habe ich jetzt auf mich geladen. Er weinte bitterlich. Jesus dient ihm, führt ihn zurück in seine Berufung. Das wollen wir heute auch erleben. Aber wir fragen uns doch, warum hat Jesus dann das nicht verhindert? Wenn er es ihm schon sagen konnte, dass diese Prüfung auf ihn wartet, warum verhindert es nicht? Ja, unser Bibeltext sagt folgendes in Vers 6. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manch Schweres erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Und dann ist dieses Bild vom Schmelzofen. Ja, wir haben zu Hause keinen Schmelzofen wahrscheinlich, aber diese Nuggets, die noch nicht rein sind, werden dann eingeschmolzen. Und am Schluss das wunderbare, pure Gold. Seht, die Bibel verherrlicht das Schwere nicht in unserem Leben. Ursprünglich gab es keine Not im Paradies. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es auch keine Not mehr geben. Aber jetzt, während unserem Dasein in dieser Welt, gehören Prüfungen, Versuchungen, Schweres nach Gottes Plan dazu. Warum? Weil wir in dieser gefallenen Welt belassen sind. Bis Jesus wiederkommt. Und doch, für dich als Gotteskind hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert. Du kommst ans Ziel. Wir kommen ans Ziel. Und weißt du, was das bedeutet? Das heißt, dass das, was jetzt unser Leben schwer macht, die Freude am Ziel vergrößert. Das sagt unser Bibeltext. Was hat sich genau verändert? Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gerungen, wie man das am besten erklärt und wie man das am besten versteht. Stell dir Folgendes vor. Es gibt ja heute noch Menschen, die leben in einem Art sklavenartigen Verhältnis. Irgendwie in Kongo, in einer Goldmine, irgendwie so. Krüppeln Menschen wie Sklaven. Stell dir vor, du bist so ein Sklave in einer dieser Minen und du gräbst dich mit quasi bloßen Händen Tag für Tag da durch den Schutt. Du arbeitest hart. Hast du das Bild? Und jetzt stellst du dir die gleiche Situation vor, aber nicht einer, der als Sklave da arbeiten muss, sondern einer, der auf seine eigene Rechnung Gold schürft oder Diamanten sucht. Wenn wir auf die Arbeit schauen, ist es genau dasselbe. Beide schürfen, beide fluchen, beide stöhnen über das harte Los, das ihnen zuteil wird. Aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Sklaven und dem auf eigene Rechnung? Ende Monat oder Ende Quartal kommt einer vorbei. Und dem schüttest du aus, was du geschürft hast. Und er wägt es. Und dann ist die Freude da. Das ist der Unterschied. Und als Gottes Kinder sind wir jetzt nicht mehr einfach Teil dieser Welt und vergehen wieder in dieser Welt. Und dann wartet das Gericht auf uns und so weiter. Sondern als Gottes Kinder ist etwas fundamental anders. Wir sind dann irgendeinmal am Ziel. Und das Schwere, was wir geschürft haben in unserem Leben, wird eine große Freude auslösen. Weil dein Glaube sich bewährt hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir werden das Ziel des Glaubens erreichen und wir werden uns darüber freuen dürfen. Unser Bibeltext sagt sogar, dass wir schon jetzt diese Freude erfahren dürfen. Eine Freude, welche die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wir haben gelesen, wir sehen Jesus zwar noch nicht, ist wahr, aber durch den Heiligen Geist sind wir mit ihm verbunden. Er wirkt in uns, er tröstet uns, er vertritt uns in seiner Fürbitte vor Gott, dem Vater. Weißt du, wie Petrus diesen Brief schließt? Mit einer gewaltigen Ermutigung. 1. Petrus 5, Vers 10. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze... Ich habe gesehen, ich habe nicht mehr so viel Batterie, aber das ist mal nicht das. Okay, mache ich weiter. Ich war innerlich vorbereitet, dass ich mal das Mikrofon wechseln muss, aber es ist noch bei einem Strich. Gut. 1. Petrus 5, Vers 10. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ich gebe dir einen Tipp, irgendein Buchzeichen hier rein, wenn du mal in einer Krise bist, lies 1. Petrus 5, Vers 10. Er wird meinen Glauben stärken, mir Kraft verleihen und meine Füße wieder auf festen Boden stellen. Halleluja. So ist unser Gott. Er mutet uns vieles zu, das Sein in dieser Welt, aber seine Hilfe ist nahe. Unser Leben auf das Ziel ausrichten heißt, von lebendiger Hoffnung getragen, dass egal was passiert, es wird unsere Freude am Ziel vergrößern. Wunderbare Aussicht. Und gell, das ist ja einfach zu sagen, wenn im Leben alles rund läuft. Und wenn du mitten in der Herausforderung steckst, und wahrscheinlich sind einige von uns gerade an diesem Punkt, wo ein beunruhigender Gedanke in uns aufsteigt, Der Gedanke, mag sein, wenn ich es bis ans Ziel schaffe, aber schaffe ich es bis dorthin? Es gibt Situationen, die sind nicht mehr Herausforderung, die sind Überforderung. Und ich kenne das von mir selber. Ich bin veranlagt als grundoptimistischer Mensch. Aber irgendeinmal kommt der Punkt, wo es kippt. Und dann macht sich Panik breit und Angst, lähmende Angst. Das gibt es in unserem Leben. Situationen, die nur noch Panik auslösen. Schaffe ich es dann ans Ziel? Und ich darf dir Mut machen. Wenn du jetzt innerlich genickt hast, ich mach dir Mut. Also nicht ich, sondern der Bibeltext. Weißt du, ich wäre nicht sehr zuversichtlich, wenn es an uns läge, das Ziel zu erreichen. Aber wir haben im Vers 5 gelesen, Gott hält nicht nur das Erbteil für uns bereit, sondern im Vers 5 steht, er wird uns auch durch seine Macht bewahren, bis der Tag der Rettung anbricht. Er bringt uns ans Ziel. Vers 9 steht noch einmal genau dasselbe. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns ans Ziel bringt. Halleluja. Was für ein Trost. Lebendige Hoffnung. Ich möchte in unserem Bibeltext jetzt noch ein paar Verse weiter unten anschließen. Weil etwas fehlt jetzt noch. Wir sind nicht einfach nur am Warten, sondern wir haben ein Ziel in unserem Leben. Die logische Folgerung ist folgendes, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Denn der euch berufen hat, ist heilig und darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Denn es heißt in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Noch einmal richtet Petrus unseren Blick vorwärts. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, was dann? Dann wollen wir bereit sein, um ihm zu begegnen. Ist das auch dein Wunsch? Das ist das, was unser Leben antreibt. Wenn er wiederkommt, will ich bereit sein, ihm zu begegnen. Ich will mich nicht schämen müssen, ich will mich nicht verstecken müssen, sondern ich will bereit sein, Jesus willkommen zu heißen. Und was braucht es dafür? Wir haben hier gelesen, Wachsamkeit und Besonnenheit. Es geht darum, dass wir als Kinder Gottes leben. In ganz bewusster Abwendung von dem, was wir früher gelebt haben, als wir Jesus noch nicht kannten. Früher jetzt ist in diesem Bibeltext zwei komplett verschiedene Lebenskonzepte. Vielleicht kannst du zurückschauen in deinem Leben. Früher habe ich es mit der Wahrheit schon nicht so genau genommen. Früher war ich schon ein bisschen egoistischer, ich war nachtragender, ich war jähzorniger. Okay, vielleicht bist du so fromm aufgewachsen, dass du zurückschaust und denkst, eigentlich genau gleich wie heute. Schau, Petrus geht es nicht um einzelne Verhaltensweisen. Was man tut und was wir nicht tun. Es geht ihm schon auch um das, aber nicht zuerst. Das Verhalten ist immer die Oberfläche. Das Verhalten entsteht doch aus dem, was in uns drinnen ist. Hast du das auch schon gemerkt? Wenn da so Wut brodelt, dann ist auch unser Verhalten irgendeinmal kritisch. Petrus geht es um etwas, was viel tiefer in uns drin ist. habe eine Folie mitgebracht. Wir hatten genau vor einem Monat eine Schulung für Kigo und die Mitarbeiter. Und wir haben mit dieser Folie gearbeitet, um diesen Gegensatz deutlich zu machen. Trichter. Das Lebenskonzept von Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Zumindest hier in der Schweiz, in einer säkularen Kultur, das gleicht einem Trichter. Schau mal, was da alles reinpasst. Das ist das Leben. Viele Möglichkeiten, aber nur wenig Zeit im Leben. Und da muss alles rein. Man lebt nur einmal. Möglichst viel Erfüllung im Leben finden. Ja, nicht verharren. Ja, nicht warten. Ja, nicht mit einem falschen Partner noch Zeit verschwenden. Die Zeit ist knapp. Jesaja hat das vor Hunderten von Jahren schon so ausgedrückt. Dieses Lebensgefühl, dieses Lebenskonzept. Lasst uns essen und trinken. Morgen sind wir tot. Siehst du das auf dieser Folie? Das Leben beginnt, der Stern. Das Leben endet, der Grabstein, und dazwischen muss alles irgendwie rein. Das ist das Lebenskonzept von unseren Mitmenschen, die Jesus nicht kennen. Und jetzt schau mal das Lebenskonzept von einem Gotteskind. Es beginnt in der Ewigkeit. Weil die Bibel uns sagt, vor Grundlegung der Welt hat Jesus uns schon gesehen, uns auserwählt. Und es reicht bis in die Ewigkeit. Die Folie ist ein bisschen zu klein, um das zu zeichnen. Und unser Leben, dein Leben, mein Leben, ist irgendwie da drin angesiedelt, zwischen Ewigkeit und Ewigkeit. Im Gegensatz zur Folie vorher, wo diese Lebensspanne sehr begrenzt ist, haben wir eine ganz andere Perspektive. Sie reicht bis in die Ewigkeit. Deshalb das Fernrohr. Wir sehen es noch nicht, haben wir gelesen, wir sehen Jesus noch nicht, aber wir können auf ihn schauen. In der Anbetung, beim Bibellesen, beim Beten, indem wir Jesus in den Blick bekommen. Und wir sehen das Ziel. Jesus wird all unsere Tränen abwischen. Wenn du Jesus hast, dann hat dein ewiges Leben eigentlich bereits begonnen. Es hat begonnen, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, und es wird fortdauern. Weißt du, was das bedeutet? Wir spüren das sicher. Es geht nicht darum, welche Kraftworte wir sagen, wenn der Hammer uns auf den Fuß fällt oder das Kind schon wieder die Milch ausschüttet. Es geht um diese Grundausrichtung. Muss da alles rein in kurzer Zeit? Oder habe ich diese Gelassenheit im Leben, so zu leben, um bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt, bin ich bereit? Das geht nämlich nicht mit Selbstdisziplin und guten Vorsätzen. Das reicht nie und nimmer. Wir haben gelesen, so wie Gott heilig ist, ausgesondert, sollen wir ausgesondert sein, aus diesem Trichtersystem heraus. Der Unterschied ist, ich glaube, das haben wir gespürt. Wer aufs Ziel ausgerichtet lebt, und weiß, ich komme an, früher oder später. Früher oder später komme ich an. Der kann warten. Hier kann man nicht warten. Hier ist ein hoher Druck, das Leben auszunutzen. Wer Jesus im Blick hat, kann warten. Ich muss nicht einem Lebenstraum nachrennen. Ich muss nicht reich sein, ich muss nicht gesund sein, ich muss nicht jung bleiben, ich muss nicht bewundert werden. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Einmal bei Jesus, das alles in viel besserer Qualität zu haben, als es hier überhaupt möglich ist. Das ist der Unterschied. Man kann es wie so sagen, mit diesem Fernrohr und da dieser Download-Wolke, wo das dann schon kommen wird. Wenn heute du sagst, ich bin da im Gottesdienst, es ist wunderbar, meine Bedürfnisse sind gestillt, super, sehr gut. Aber wenn nicht, lass diesen Blick. Der Tag kommt. Wenn du empfindest, in meinem Leben gehen die großen Lebensträume, sie gehen allesamt in Erfüllung, ist gut, mag ich dir gönnen. Aber wenn nicht, du darfst eines wissen, der Tag kommt. Und Gott wird all unsere Tränen abwischen. Das ist unsere Berufung, so aufs Ziel ausgerichtet unterwegs zu sein. So zu leben, dass wenn Jesus wiederkommt, wir bereit sind. Ich schließe mit einem Vergleich, was das bedeutet. Wir haben hier gelesen, dass wir in Vers 14 uns als Kinder Gottes nicht mehr nach dem richten sollen, was früher war. Ich habe noch gestaunt, als ich gemerkt habe, hier steht noch ein cooler Begriff. Da steht, nicht gleichförmig sein, wie das, was früher war. Ich bin Generation Tetris. Das war so die Computerspiele, die es zu meiner Zeit gab. Aber das habe ich dann mit Ausdauer gespielt. Kennt ihr Tetris? Da muss man so geometrische Formen, die schön eckig sind, einpassen. Und man kann das drehen und wenden und so weiter. Und es passt immer schön hinein. Das ist nicht unsere Berufung. Ha, komisch. Warum nicht? Bei Menschen, die in diesem Trichtermodus sind, ist unsere Berufung, nicht hineinzupassen. Nicht hineinpassen. Stell dir vor, du spielst Tetris und da kommen plötzlich runde oder ovale Gegenstände. Katastrophe. Aber das ist unsere Berufung. Ich meine nicht Menschen provozieren, absichtlich provozieren, um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, nicht hineinzupassen in dieses System. Denn wir leben ausgerichtet auf Jesus. Ich habe einen Auftrag von uns, in unserem Leben uns immer wieder diese Frage zu stellen, diese zwei Gegenstände vor Augen zu führen. Mein Verhalten jetzt in diesem Moment, entspricht es dem oder entspricht es dem? Meine Wünsche, von was sind sie geprägt? Meine Sehnsucht, was ist mein Ziel? Trichter oder Feldstecher? Und wenn wir immer wieder uns für das entscheiden, dann wird von innen heraus, aus unserem Wesen heraus, das geschehen, was unsere Berufung ist. In dieser Welt nicht gleichförmig zu sein, sondern neu ausgerichtet. Dafür möchte ich jetzt beten und dann gehen wir direkt zum Abendmahl. Vater im Himmel, ich danke dir, dass unser Leben kein Trichter ist, wo alles irgendwie hineinpassen muss, sondern dass unser Leben eine ganz andere Perspektive aufs Ziel hin hat, eine lebendige Hoffnung. Und dass wir so warten können, auch wenn unser Leben nicht so abläuft, wie ich mir das gewünscht hätte, wie ich mir das vorgestellt hätte, wie ich es geplant habe, wie ich es bei dir bestellt habe. Danke, dass du hilfst, zu warten. Und dass wir dieses sichere Erbteil haben. Eines Tages werden wir bei dir sein. Und dann werden all diese Bedürfnisse, die jetzt ungestillt sind, von dir, in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. Sie werden dort nicht nur gestillt, sondern vollkommen ausgefüllt. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.